Gestern Abend in den Nachrichten habe ich es mitbekommen, vielleicht ist es schon länger in den Nachrichten, aber ich habe es erst gestern Abend mitbekommen, dass da in Ungarn eine ganz schlimme Flutkatastrophe insofern ist, als eben so mit Chemikalien verseuchter Schlamm eine ganze Ortschaft in Mitleidenschaft gezogen hat. Und zwar deswegen, weil eben durch anhaltende heftige Regenfälle der Damm aufgeweicht ist und einfach gebrochen ist. Und so ist es ja manchmal im Leben, dass in bestimmten Krisensituationen, da zeigt sich, ob wir auf ein festes Fundament gebaut haben oder ob das, auf was wir gebaut haben, wo wir die letzten Jahre, ich sage mal, eingezahlt haben, investiert haben, ob das, wenn es drauf ankommt, bricht. Vor 2 oder 3 Wochen habe ich eine Einladung bekommen zum 30-jährigen Schulabschlusstreffen. Wie ich auf dem 20-jährigen war, war das schon ein eigentümliches Gefühl. Es ist eine Internatsklasse und wir haben uns sehr aus dem Blick verloren gehabt. Dann trifft man sich plötzlich nach 20 Jahren wieder und aha, der ist der und der ist der und dann kommen die Erinnerungen wieder. Und dann ist mir aufgefallen, naja, also viele sind nicht da rausgekommen, wo sie eigentlich hin wollten. Aber was mich echt frustriert hat und geschockt hat, ist doch, dass etliche unter uns in diesen 20 Jahren ganz stark unter die Räder gekommen sind. Manche waren nicht da, von denen ist berichtet worden, die sind irgendwie abgestürzt, manche waren da, aber zerbrochen. Da ist in 20 Jahren so viel Schlimmes passiert, dass sie keine Perspektive hatten. 1987 habe ich begonnen als Student meinen Weg ins Predigtamt. Wir waren zusammen 11 Studienkollegen, die gemeinsam begonnen haben in unserer Kirche. Jeder von uns war überzeugt, Gott hat mich auf diesen Weg gestellt. Jeder von uns hatte ein Jahr Praktikum in einer Gemeinde hinter sich, wo die Gemeinde eine Empfehlung ausgesprochen hat und hat gesagt, jawohl, du hast die Berufung von Gott, in den Predigtdienst zu gehen. Und jeder von uns ist davor noch von einer Heimatgemeinde empfohlen worden, diesen Weg einzuschlagen, weil nach einer Prüfung der Bezirkskonferenz die Leute den Eindruck hatten, jawohl, das passt, das kann ein Weg sein. Und heute ist nicht einmal mehr die Hälfte von uns im Dienst. Warum? Oder wenn wir zu Hause sind in unserem Heimatort, dann gehe ich immer tanken an einer Tankstelle. Diese Tankstelle betreibt ein Jugendfreund. Der war mit mir in der Jungschar, wir sind gewandert, wir sind in den Zeltlager gewesen, haben Überfälle gemacht. Der war im kirchlichen Unterricht mit mir, der war im Jugendkreis, hat einen Anfang gemacht in der Gemeinde mit Jesus. Heute ist er irgendwo weit weg. Vor ein paar Wochen ist jemand aus der Mitarbeiterschaft gekommen, hat so diese Broschüre gesehen, die wir Architekten oder Leute vom Bau weitergeben im Zusammenhang mit unserem neuen Gemeindezentrum, um zu zeigen, wer wir sind, was uns wichtig ist. Und da steht als ein Satz, dass es für uns wichtig ist, dass wir unsere Aufgabe darin sehen, den Lebensstil Jesu Menschen weiterzugeben, dass sie in Zeiten der Krise ihres Lebens, wo gängige Lebensmuster versagen, dann ein Lebensmuster haben, das Tragkraft ist. Und derjenige, der mit mir da sprach, hat gesagt, ja, muss man nicht denn über den Glauben mehr sagen? Ist denn da so alles in der Richtung? Leute, wir müssen begreifen, darum geht es Jesus. Es geht beim Glauben nicht um irgendeinen religiösen Zauber. Es geht darum, was einem Leben, in das Gott jeden Menschen, den er dem Erleben gestellt hat, dass dieses Leben am Ziel ankommt, das Gott für ihn geplant hat. Jesus hat in seiner Bergpredigt, weiß nicht, Bergpredigt, ist die Kapitel 5 bis 7 im Matthäusevangelium eine große Passage, wo wir die Kernbotschaft dessen, was Jesus uns weitergeben möchte, was einem Leben Tragkraft gibt, erklärt. Und am Ende sagt Jesus dann, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das heißt, nicht jeder kommt ans Ziel. Nicht jeder, der verheißungsvoll begann, kommt ans Ziel. Nicht jeder, der irgendwann einmal eine Phase gehabt hat, wo er vielleicht mords auf die Pauke schlug als Christ, kommt ans Ziel. Jesus sagt, es werden viele zu mir kommen an jenem Tag. Da ist gemeint, wenn einmal unser Leben zusammengezählt wird, am Ende der Zeit, Jesus sagt, es werden viele sagen an jenem Tag, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Ich werde sagen, ich kenne euch nicht. Damit macht Jesus seinen Nachfolgern, also Leuten, die mit ihm einmal einen Anfang gemacht haben, macht Jesus deutlich, es ist nicht gesagt, dass du mit so einem Anfang auch am Ziel herauskommst. Und darum gib deinem Leben eine ordentliche Grundlage. Jesus erklärt das ausführlich, was die Grundlage ist in dieser Bergpredigt. Es wird sich lohnen, dass du nächste Woche einmal dir Zeit nimmst und diese drei Kapitel im Matthäusevangelium liest. Ich bin überzeugt, da wird Gott zu dir sprechen. Und am Ende dieses Abschnittes sagt Jesus darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Da nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und wehten die Winde und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf den Sand baute. Da nun ein Platzregen fiel und kamen die Wasser und wehten die Winde und stießen an das Haus, da fiel es ein und es tat einen großen Fall. Jesus macht es wie immer, ganz praktisch und einfach. Er schaut in den Alltag und sagt, seht her, da bauen zwei ein Haus. Zwei nebeneinander bauen ein Haus. Aber der eine baut auf Fels und der andere, der macht sich's, der baut auf Sand. Zwei Häuser stehen, super anzusehen. Und dann kommt ein Platzregen. Und eines bleibt stehen und das andere fällt ein. Wir haben das im letzten Jahr geballt, immer wieder an verschiedenen Stellen dieser Welt gesehen, was es bedeutet, wenn Wasserfluten kommen, wenn es nicht aufhört mit Regnen. Und da wird mancher von den Leuten dann plötzlich auch in sich gegangen sein und gesagt haben, jawohl, hätte ich vielleicht stabiler gebaut. Aber stellt euch vor, hier geht es ja nicht jetzt ums Hausbauen, sondern es geht darum, dass du erkennst, das ist ein Gleichnis für mein ganzes Leben. Und Jesus sagt, gib deinem Leben einen tragfähigen Grund. Denn das ist Vernunft angesichts von Katastrophen. Katastrophen werden kommen, ob du willst oder nicht. Vernunft im Angesicht der Katastrophe, das ist das Thema, über das ich heute mit uns nachdenken möchte. Und wenn wir diesen Bibeltext, den ich gerade gelesen habe, aus der Bergpredigt, den Schluss, wenn wir ihn hören, wird uns von Jesus dreierlei ans Herz gelegt. Erstens, erkenne, was in den Stürmen des Lebens untergeht. Erkenne, was in den Stürmen des Lebens untergeht. Da kommt ein Ehepaar in unsere Gemeinde, es ist nicht hier, es war woanders, in einer anderen Gemeinde, kommt ein Ehepaar mit zwei Kindern in unsere Gemeinde und super, die scheinen sehr engagierte Christen zu sein. Wir haben dort einen kleinen Hauskreis und dann sagen sie, naja, ein Kind von uns ist noch relativ klein, können wir den Hauskreis nicht bei uns zu Hause machen? Also gut, machen wir den Hauskreis dort und mich freut das richtig. weil sie das wollten, weil sie diesen Wunsch geäußert haben. Und dann kommen wir dort zusammen. Bald merke ich, die Frau, die ist wirklich engagiert. Das ist eine echt engagierte Frau. Sie bereitet die Hauskreisabende vor. Sie sucht Lieder raus und ich merke an den Liedern, es ist ihr wichtig, ganz arg um Jesus. Bei dem Mann merke ich, naja, so euphorisch, wie er in der Kirche geredet hat, ist er zu Hause nicht ganz. Er kommt nur ab und zu mal zum Hauskreis und wenn er dann da ist, dann sprengt er fast den Hauskreis, weil er dann immer irgendwelche Debatten anzettelt über theoretische Glaubensthemen, die eigentlich wirklich keinen so richtig interessieren. Ich merke genau, es stecken andere Sachen dahinter, aber so ist es halt. Klar, er fühlt sich als Mensch der Gemeinde, er denkt, naja gut, ich bin ja da, ich helfe an manchen Stellen mit, ich überweise auch einen Beitrag und meiner Frau lege ich ja keine Steine in den Weg, dass sie in den Gottesdienst kommt und dann auch diesen Hauskreisabend so leidenschaftlich macht, wie sie halt ist. Okay, soweit, so gut. Und plötzlich für uns alle ein Riesenschlag kommt heraus. Der Mann hat eine Beziehung zu einer 15-jährigen jüngeren Frau. Ein Baby ist unterwegs. Und plötzlich fällt das ganze Kartenhaus zusammen. Das ganze Gebäude dieser Familie fällt zusammen. Es kommt eine Scheidung. Es muss alles verteilt werden. Diese neue Beziehung bricht, es folgen für den Mann weitere Beziehungen, keine hält, es ist wirklich ein Weg ganz nach unten. Und ich frage mich, warum? Man kann vieles anführen, aber das eigentliche Problem ist doch, dass sein Glaube ihm kein Potenzial bot, als er eben diese Frau trifft, sie nett finde, das ist ja auch okay. Wir werden immer wieder Leute finden, die für uns auch sympathisch sind, die für uns vielleicht auch Partner sein hätten können. Aber er hat sich eben festgelegt. Und sein Glaube bot ihm kein Potenzial, in dieser Versuchungssituation Vernunft zu bewahren, sondern er schlittert in die Katastrophe. Er hatte einen schönen Wetterglauben. Er hatte einen Glauben, den Jesus als einen schönen Wetterglauben bezeichnet. Den Jesus als eine Dummheit bezeichnet. Weil er dann, wenn du in Stürme kommst, nicht trägt. Und Jesus sagt, das ist eine Dummheit. Wer so lebt, der gleicht einem Mann, einem dummen Mann, der sein Haus auf den Sand baute. Das geht bei schönem Wetter gut, aber Jesus sagt, da nun der Platzregen fiel und die Wasser kamen und es wehten die Winde. Das ist ja logisch, wenn ich eine Frau kennenlerne, da wird einiges ausgelöst. Dann kommt einiges durcheinander, dann gehen die Emotionen durch. Dann fällt das Ding ein. Sein Leben ist kaputt und verbaut. Jesus sagt, Vernunft im Angesicht der Katastrophe ist erstens, erkenne, was in den Stürmen des Lebens untergeht. Erkenne, ob du einen schönen Wetterglauben hast, der nicht ausreicht, dich in den großen und kleinen Versuchungen und Anfechtungen des Alltags auf deiner Spur zu bleiben. Aber was trägt wirklich? Was gibt Halt? Das ist ein zweiter Punkt, den Jesus uns nahelegt. Begreife die Tragkraft vom Glauben Jesu. Begreife die Tragkraft vom Glauben Jesu. Was in den Stürmen des Lebens trägt, erklärt Jesus in der Bergpredigt sehr ausführlich. Wir können sie jetzt in dem Rahmen leider nicht lesen, aber ganz wichtige Sätze, ganz zentrale Sätze für Jesu Glaube ist zum Beispiel, wenn er sagt, seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Das ist ein Hauptthema von Jesus. Er sagt einmal, kauft man nicht 2 Sperlinge für einen Groschen. Und dennoch fällt keiner vom Himmel ohne euren Vater. Nun aber sind eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. ihr seid doch viel besser als Sperlinge. Jesus möchte mit diesem Vergleich in der Natur, mit diesem Gleichnis zweierlei sagen. Erstens, Gott ist unser Schöpfer. Das wünsche ich mir so sehr, dass ihr das alle begreift. Jeder von euch ist ein Gedanke Gottes, ein guter Gedanke Gottes. Gott hat sich, wenn er Leben schenkt, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann hat Gott sich was mitgedacht, dann hat diese Person einen Sinn und ein Ziel in dieser Welt. Eine gute Bestimmung. Und es ist im Grunde genommen unsere Aufgabe, uns zu dem Bild gestalten zu lassen, das sich Gott von uns gemacht hat. Und das Zweite, was Jesus in diesen Bildern von den Vögeln deutlich machen möchte, Gott gibt uns nicht nur das Leben. Gott setzt uns nicht nur in diese Welt und lässt uns dann laufen, sondern Gott erhält uns auch das Leben. Gott bewahrt uns, egal was kommt. Manchmal kommen unsere Kinder und wollen vielleicht irgendwas Besonderes. Und dann sagen sie manchmal so auf eine ganz besondere Weise, Papa. Das tut gut, also anders, ich kann es gar nicht genau erklären, aber das ist anders wie sonst. Und das merke ich, dass das anders ist. Und vielleicht haben sie mich gerade vorher genervt. Aber wenn sie es so sagen, dann macht das was mit mir. Und dann versuche ich, ihnen diesen Wunsch zu erfüllen. Und genau vor dem Hintergrund dieses Phänomenes sagt Jesus einmal, ist es nicht so, dass ein Mensch, den der Sohn bittet ums Brot, ihm dann einen Stein biete? So ist es doch nicht. Oder so er ihn bittet um einen Fisch, dass er ihm eine Schlange biete. So wir sind als, sagen wir, fehlerhafte Eltern, die vieles falsch machen, trotzdem schlägt in uns so ein Herz. Und dann sagt Jesus, und wenn wir schon so sind und unseren Kindern gute Gaben geben, um wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Und deswegen sagt Jesus, wenn wir beten, sollen wir beten, unser Vater. Er sagt damit, sag zu Gott, Papa. Begreife, dass Gott dir so nahe kommen möchte. Das heißt, der Glaube von Jesus ist in erster Linie ein ganz tiefes Vertrauen in Gottes große Liebe, in Gottes große Nähe, in Gottes Fürsorge. Und wer von solch einem Glauben erfüllt ist, sagt Jesus, wer diesen Glauben, dieses Grundvertrauen im Herzen hält, von der ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf einen Felsen baut. Und da nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde und stießen an das Haus, fiel es nicht, denn es war auf einen Felsen gebaut. Der Fels ist nicht unsere Kirchlichkeit. Der Fels ist nicht das, was du der Gemeinde spendest. Der Fels ist nicht deine Mitarbeit. Der Fels ist etwas anderes. Das ist, wenn du beginnst, so zu glauben, wie Jesus geglaubt hat und wie er gelehrt hat. Denn Menschen unterscheiden sich nicht durch die Anwesenheit oder Abwesenheit von Stürmen oder Katastrophen in ihrem Leben. In jedem Leben tun sich Katastrophen auf. Auch im Leben von Christen. Äußerliche Nöte, Krankheiten, Probleme mit Kindern, Geldmangel, Verlust von Menschen oder all solche Dinge. Oder innere Stürme, Versuchungen, Begierden. Nicht nur, dass ich vielleicht jemand außerhalb meiner Ehe plötzlich etwas Gefühle entwickle. Es kann ja auch sein, ich habe eine Begierde im Blick auf Geld oder Begehrlichkeiten. Es ist ja nicht nur die Sexualität, es sind viele Felder, wo plötzlich in meinem Leben ein Sturm losbrechen kann und ich nicht mehr auf dem Weg bleiben kann, auf den ich gestellt bin. Oder Stolz. Was für ein Sturm in unserem Leben bedeutet es, wenn jemand stolz ist und seinen Stolz nicht überwinden kann? Wie viel geht da kaputt in Beziehungen, nicht nur an einem selber? Oder genauso Zorn, Jähzorn. Wenn Menschen zornig sind, das zerstört ihr Leben, das zerstört das Leben der Menschen um sie herum. Oder Furcht oder Sorgen. Aber, und in solche Stürme werden wir alle kommen. Die Frage ist, werden wir darin untergehen oder nicht? Und Jesus sagt, wer auf diesen Felsen baut, nämlich den Glauben, so wie er ihn versteht, der wird durchkommen. Der wird nicht untergehen in den Stürmen des Lebens. Dietrich Bonhoeffer hat im Gefängnis, das war eine Katastrophe, er ging auf die Katastrophe schlecht hinzu, hat er gedichtet, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Du sitzt vielleicht nicht im Gefängnis, aber egal, wegen was du in der vergangenen Nacht oder in den vergangenen Nächten nicht hast schlafen können. Aber das gilt für dich. Das ist der Glaube Jesu. Und ich wünsche mir, dass du da ganz stark hineinfindest. Vernunft im Angesicht der Katastrophe bedeutet zweitens, begreife die Tragkraft des Glaubens Jesu. Aber wie wird der Glaube Jesu für mich Wirklichkeit? Wie wird der für mich Wirklichkeit? Wir hatten den vergangenen Donnerstagabend mit einigen von unserem Gemeindevorstand ein Treffen mit Leuten, die so in den letzten Monaten Anschluss an die Gemeinde gefunden haben und haben ihnen erklärt, um was es uns geht, was uns wichtig ist, und haben da auch gesagt, oder ich habe gesagt, so wünschen wir uns, dass der Weg vielleicht in die Gemeinde aussieht. Und da war ein vierter Schritt, ich weiß nicht, ob die Folie aufgelegt werden kann, ich zeige das mal, das ist das nächste. Vielleicht geht es. Also da habe ich so vier Sachen gezeigt, müssen wir vielleicht nochmal zurückspringen. Okay, technisch, ja. Da sind vier so Säulen drauf. Genau, dann machen wir es noch rein, wenn wir es sehen. So. Oh, geht nicht. Also gut. Auf jeden Fall war so der letzte Schritt, Liebe zu Jesus. Da haben vielleicht manche gedacht, Liebe zu Jesus ist vielleicht was Komisches. Ist vielleicht ein bisschen kindlich oder eigenartig. Aber mir ist es ganz arg wichtig. Für uns ist das ein ganz wichtiger Schritt, dass du Liebe zu Jesus entwickelst. Warum dieser vierte Punkt, Liebe zu Jesus? Liebe zu Jesus schafft einen Glauben, der in Stürmen trägt. Wie wird das Wirklichkeit? Was bedeutet das konkret? Es bedeutet, dass du tust, was Jesus sagt. Ja, die Einleitung zu diesem Gleichnis vom Hausbau lautet ja, wer tut, was ich sage, der gleicht einem klugen Mann. Wer nicht tut, was ich sage, der gleicht einem törichten Menschen. Was bedeutet das? Vier Sachen. Erstens, denke wie Jesus, bete wie Jesus, vergib wie Jesus und handle wie Jesus. Denke wie Jesus. Es war für mich, da war ich schon Pastor, bestimmt 5 Jahre, dann ist mir deutlich geworden, was mich eigentlich von Jesus trennt oder was mich hindert, dass ich die ganze Kraft in Anspruch nehme, die Gott uns im Glauben anbietet, ist, dass ich zwar in der Theorie vieles weiß, aber dass ich nicht wirklich denke wie Jesus. Jesus sagt, du sollst nicht zwei Herren dienen. Ganz einfache Sache. Der Herr ist mein Hirte, also Gott ist der Chef. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Und dann sagt, und dann schließt er an, Sätze vom Sorgen, sorgt nicht um euer Leben. Denn, sagt Jesus, euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles, das Alltägliche, zufallen. Und ich habe gemerkt, in dieses Denken muss ich hineinfinden. Aber wo ich zu diesem Denken, in dem Maß, wie ich dazu gefunden habe, habe ich gemerkt, wie reich das Leben wird. Es ist Leben ohne Netz, aber Leben wie Jesus gedacht hat, nämlich in der Gewissheit, Gott steht hinter mir, er hält mich. Zweitens, bete wie Jesus. Vor Januar 2009 war ich in Braunfels auf einem Kongress eingeladen, einen Vortrag zu halten. Und auf diesem Kongress waren auch ein paar Gottesdienste. Ich war in einem solchen Gottesdienst. Und dann war ein Angebot, dass man für sich beten lassen kann und sich segnen lassen kann. Und plötzlich habe ich gemerkt, ein Thema, wo Gott mich schon einige Jahre mit herangeführt hat hier in dieser Gemeinde, ist, ich glaube, Gott möchte, dass wir eine betende Gemeinde werden. Gott möchte, dass wir eine Gemeinde werden, die die Entscheidungen des Gemeindealltags viel stärker, wie es damals der Fall war, im Gebet vorbereitet. Dann bin ich dorthin gegangen zu zwei Pastoren und habe gesagt, ich glaube, Gott möchte, dass wir eine betende Gemeinde werden. Ich möchte, dass Sie mich segnen und dafür beten, dass ich die Gemeinde auf diesem Weg leiten kann. Ich war ja vor 2 Wochen auf der Distriktsversammlung in Braunfels. Da hatten wir Abendandachten auch in diesem Gottesdienstraum. Ich saß da und habe den Platz gesehen, wo ich mich habe segnen lassen. Ich habe gedacht, es ist schon viel passiert in diesen 2 Jahren. Aber es ist mir wichtig, es ist mir so wichtig, dass wir lernen, so zu beten, wie Jesus gebetet hat. Beten wie Jesus. Da gehört auch dazu, vergib wie Jesus. Vergib wie Jesus. Jesus hatte ein Gottesbild, wo er sagt, auch wenn du noch so viel auf dem Kerbholz hast, wenn du umkehrst und Gott bittest, dass er dir einen Neuanfang ermöglicht, dann kannst du anfangen. Dann kannst du neu beginnen, egal wie alt du bist. Die Bibel ist vom Alten bis zum Neuen Testament voll von Geschichten, wo Menschen, die im Grunde genommen ihr Leben verwirkt haben, einen Neuanfang machen konnten. Und Jesus sagt, wenn Gott zu dir so ist, dass er dir deine Schuld vergibt, dass er dich nicht festlegt auf das, was in deinem Leben krumm gelaufen ist, wenn Gott so ist, dann vergib du auch allen anderen Leuten, die an dir schuldig geworden sind. Jesus befiehlt uns die Feindesliebe. Er sagt, und deshalb gehört das zum Gebet, wir sollen für unsere Feinde beten, wir sollen sie segnen. Unsere Freunde, für die zu beten, das ist kinderleicht, das ist kein Problem. Aber wir sollen für unsere Feinde beten, weil wir wissen, letztlich können sie uns nicht an dem Weg hindern, den Gott für uns ausgesucht hat. Gott wird zu seinem Ziel mit uns kommen. Vergib wie Jesus. Und viertens, handle wie Jesus. Glaube ist ja keine innere Religion. Glaube ist keine Religion, die in unserem Herzen nur stattfindet, sondern Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt und dieses Licht soll leuchten, so dass es alle Menschen sehen. Wir haben am vergangenen Dienstag, oder wenn es war, eure Hochzeit etwas vorbereitet und da haben wir über den Trautext kurz gesprochen von Renata und Michael. Ich denke, ein Hochzeitskleid darf man nicht vielleicht vorher sehen, aber einen Trautext darf man ja bekannt geben. Und ihr habt einen Text ausgesucht, den finde ich so schön, weil er im Grunde genommen zeigt, wie Jesus handeln sollen. Da heißt es, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes Erbarmen, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, vertrage einer den anderen, vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat wider den anderen, gleich wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Stellen wir uns das vor, wenn unser Leben nur ein Tick mehr von herzlichem Erbarmen, von Freundlichkeit, von Liebe, von Sanftmut, von Vergebung, von all diesen Dingen geprägt ist, wie es sich verändert. Und wer so lebt, sagt Jesus, der erfährt die Wahrheit dieses Gleichnisses. Der erfährt, was sonst überall im Leben auch gilt. Der baut sein Haus auf einen wirklichen Felsen. der auch dann noch hält, wenn dieses Haus durch Stürme angefochten ist. Der Schlüssel dazu ist die Liebe zu Jesus, dass ich zu der Entscheidung komme, so zu leben, wie er lebt. Ich habe mich mit 8 Jahren entschlossen, ein Kind Jesu zu werden. Ich war da in einer Kinderstunde und habe mich bekehrt. Immer wieder in der Folge habe ich mich dann auf Freizeiten nochmal diese Entscheidung bekräftigt, so wie es vielleicht auf den Zeltlagern hier bei uns in der Gemeinde auch stattfindet. Ich habe damals relativ früh, die wollten mich gar nicht zulassen, gab mit 11 Jahren einen Fernbibelkurs bei Wort des Lebens gemacht. Und ich habe zum Leidwesen meines Pastors, ich glaube, ich habe ihn schon gestresst, habe ich zusätzlich zur Jungschar und anderem eine Bibelgruppe angefangen. Da sind Schulkameraden hingekommen. Das war für ihn nicht einfach, das habe ich gemerkt. Er hat gefragt, was ist jetzt in den hineingefallen. Und in dieser Zeit ist der Entschluss bei mir gereift, ich möchte Missionar werden. Dieser Pastor, und da muss ich sagen, Hut ab, hat mir als Einsegnungsdenkspruch den Satz gegeben, halte, was du hast, dass dir niemand deine Krone nehme. Habe ich gedacht, okay, er schätzt es schon. In der 11. Klasse bin ich dann zu einem neuen Waldhornlehrer gekommen, der mich ganz zielstrebig zu einem Berufsmusiker ausgebildet hat. Mein Leben hat eine ganz neue Wendung bekommen. Plötzlich war das Ziel schon meines Lebens, ein angesehener, guter Musiker zu werden, und ich tat alles dafür. Und der Lehrer, der motivierte mich, und das wurde wirklich zu diesem einen Fokus meines Lebens. Alles andere geriet in den Hintergrund. Der Glaube reduzierte sich zu einer Kirchlichkeit, wo ich manchmal noch einiges machte, aber innerlich lang nicht mehr beteiligt war. Im 6. Semester habe ich dann eine Stelle bekommen und dachte, super, jetzt kannst du richtig durchstarten. Dann kam die Katastrophe. Zum einen merkte ich, mein Traum von Musikerleben hat mit der Realität eines Orchesters, auch wenn es ein gutes ist, nicht viel zu tun. Es war eine wahnsinnige Ernüchterung. Ich stellte mir die Frage, wie ich das machen bis zur Pensionierung. Dann kam ich mit einem Kollegen überhaupt nicht klar. So was hatte ich auch in dem Maß noch nie erlebt, was es bedeutet, wenn man mit einem Kollegen zusammengespannt ist und nicht klarkommt. Und dann ist in Sachen Partnerschaft die ganze Geschichte auch nicht so befriedigend gelaufen, wie ich eigentlich gedacht habe. Auf allen Fällen merkte ich, wie von allen Seiten mein Lebensgebäude zu wackeln beginnt. Ich habe auch gemerkt, dass ich im Grunde genommen mit dem, was ich in den letzten Jahren für mich erarbeitet habe, dem nicht gewachsen bin. Dann erinnere ich mich an den Anfang meines Glaubens, an diesen Satz, den dieser Pastor mir mitgegeben hat, halte, was du hast, dass dir niemand deine Krone nehme. Und mir wurde klar, ich bin auf dem Holzweg. Das war plötzlich völlig klar für mich. Ich muss einen Neuanfang machen. Und das tat ich dann auch. Ich ließ mein altes Leben los und ich machte mit Gott einen Neuanfang. Dieses Loslassen war so ein Prozess. Ich weiß noch, wie ich in meinem kleinen Zimmer saß und dies gedanklich durchdrungen habe. Es gibt nicht viele Stellen in meinem Leben, wo ich geweint habe, aber da habe ich still für mich geweint. Aber wie ich gedanklich an der Stelle war und gesagt habe, Herr Jesus, ich möchte mich ganz neu von dir senden lassen, war es wie eine riesige Erleichterung. Ich hatte das Gefühl, ich kann Gott ganz direkt in die Augen sehen. Und da hat sich bis heute nichts geändert. Dieser Schritt war für mich Vernunft im Angesicht einer Katastrophe. Vielleicht ist jemand da, der merkt, mein Haus, das bröckelt. Vielleicht merkt auch jemand, mein Fundament ist falsch. Vielleicht merkt jemand, ich habe einen Neuanfang nötig. Und ich müsste eigentlich an den Punkt zurück, wo ich vielleicht mal an dem oder dem Tag mit Jesus angefangen habe. Ich brauche Jesus oder ich brauche eine Gemeinde. Möchte ich bitten, tu den Schritt. Komm auf mich zu oder vielleicht auch auf unsere Praise-Team-Leiterin, die Birgit Hofheinz, oder irgendjemand anderes aus der Gemeinde, wo du eine Beziehung dazu hast, und sag, lass uns diesen Schritt tun. Nimm Jesus in dein Leben auf. Du wirst es nicht bereuen. Die Bibel sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Kraft, Gottes Kinder zu werden. Wir denken ja manchmal, kann ich das durchhalten? Wie geht es mir da? Was ist das für eine eigenartige Sache? Die Bibel sagt, und das ist meine Erfahrung und die vieler anderer, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht und Kraft, Gottes Kinder zu werden. Ich möchte mit uns beten. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du für uns sorgst. Ich möchte dir danken, dass du uns nicht in diese Welt gesetzt hast und uns selber überlässt. Du sorgst für uns. Und Herr, das gilt auch für all die Stürme, in denen unser Leben steht und hineingeraten kann. Deswegen müssen wir unser Leben nicht selber sorgen, nicht selber kontrollieren, nicht selber garantieren. Herr, du sorgst für uns. Herr, ich möchte dich ganz herzlich bitten, wenn heute Morgen jemand da ist, der auf der Suche nach Sinn ist, dass du ihm den Glauben oder eine Ahnung schenkst, dass er von dir her eine Bestimmung hat. Und egal, was in seinem Leben bisher war, dass du einen guten Plan für ihn hast. Herr, vielleicht ist jemand da, der sich fragt, ob mit all dem, was in seinem Leben schon gelaufen ist, er noch einmal glücklich werden kann, der unter Schuld oder einfach Festlegungen der Vergangenheit leidet oder Lasten. Herr, ich möchte dich bitten, dass du ihm den Mut gibst, dir zu vertrauen, dass du freisprichst von Schuld und von Lasten. Herr, vielleicht ist auch jemand da, der merkt, so richtig habe ich noch gar keine Beziehung zu dir. Ich möchte es aber. Herr, dann schenk Mut, diesen Schritt zu tun. Herr, ich möchte dich um deinen Geist bitten, dass du in unser Leben kommst, dass wir denken können wie du, dass wir beten können wie du, dass wir vergeben können wie du, dass wir handeln können wie du. Herr, und so wollen wir dich bitten als deine Kinder. Wir wollen bitten als Kinder von dir, unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.